den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Eine Geschichte der Weltreise in Buchform aufzulegen, erscheint schon als beinahe hoffnungsloses, weil für dieses Medium überdimensioniertes Projekt. Und doch versuchte das Pinneberger Tageblatt am 11. Mai 1925 ein solches Unterfangen in einem einzigen Zeitungsartikel unterzubringen. Rosa Loy wird uns dabei im Folgenden nicht nur durch die Expeditionen der Antike, des Mittelalters sowie der frühen Neuzeit begleiten. Aus ihrem Munde erfahren wir auch, dass die Erde dank aller Revolutionen auf dem Gebiet der Verkehrstechnik auch schon den Zeitgenossen vor 100 Jahren dramatisch zusammengeschrumpft erschien. Obschon eine Umrundung des Planeten mit Flugzeugen seinerzeit noch ungefähr 2 Wochen in Anspruch nahm. Einzig die Tatsache, dass es sich beim Reisen trotz allem noch um ein elitäres Vergnügen weniger Betuchter handelte, bedauert der Autor, der sich in seinen Spekulationen, dass dies schon bald anders werden könne, durchaus als Prophet erweist.
Wie lange wird die Welt existieren? Auf Weltwanderschaft von Otto R. Drewes. Kürzlich ist Englands Thronfolger auf einem Schlachtkreuzer aus dem Hafen von Portsmouth zu einer Weltreise ausgefahren, die 6 Monate dauern und den Prinzen nach den englischen Besitzungen in Afrika und nach Südamerika führen soll. Die Länge des Reiseweges ist auf 25.000 Meilen berechnet worden. Die Aufgaben, die für den fürstlichen Weltreisenden mit seiner großen Fahrt verbunden sind, betreffen außer der persönlichen Information über die zu besuchenden Länder hochpolitische Dinge, besonders die Neubelebung der Beziehungen zwischen dem englischen Mutterlande und seinen Kolonien. Solche politischen Weltreisen von Fürstlichkeiten und Staatsmännern sind in unseren Tagen, begünstigt durch die Fortschritte des modernen Verkehrs, nicht so selten wie früher. Sie unterscheiden sich insofern von den Reisen anderer Personen, als die Möglichkeit von allerlei Gefahren und Abenteuern, denen gewöhnliche Weltreisende heute noch vielfach ausgesetzt sind, auf ein Mindestmaß eingeschränkt, ja so gut wie ganz ausgeschaltet sind. Aber welch weiter Weg ist es von jenen ersten kühnen Männern, die eine Weltreise ins Unbekannte hinein unternahmen, bis zu den sicheren, unter allen denkbaren Vorsichtsmaßregeln und bei allem Komfort ausgeführten Weltreisen moderner Fürsten und Staatsmänner. Die Namen der Männer, die schon früh die geheimnisvollen, unbekannten Teile der Erde zu erforschen versuchten, sind uns nicht übermittelt worden. Nur wie eine sagenhafte Kunde klingt es in unsere Zeit hinüber, dass es phönizische Seefahrer waren, die auf Befehl des Königs Necho ganz Afrika umfuhren. Schon mehr beglaubigt ist die Fahrt des karthagischen Seefahrers Hanno um das Jahr 470 vor Christi Geburt, die den kühnen Weltreisenden mindestens bis zum Golf von Guinea an der Küste Westafrikas entlang geführt hat. Der Zweck dieser ersten Weltreisen war durchaus handelspolitischer Natur. Schon den damaligen Menschen war ihre Erde, die sich auf die um das Mittelmeer liegenden Länder beschränkte, zu eng geworden. Kolonien für die ständig wachsende Bevölkerung des Mutterlandes sollten gefunden werden. Außerdem wollte man neue Handelspunkte und neue Schätze entdecken. Geografische und naturwissenschaftliche Forschungen lagen den damaligen Weltreisenden im Allgemeinen fern. Ausnahmen bildeten die Entdeckungsreisen griechischer Gelehrter, wie beispielsweise Herodots, dessen Geschichtsbücher zum Teil als Reiseberichte dieses antiken wissenschaftlichen Globetrotters anzusehen sind. Naturwissenschaftliche Weltreisen rüsteten zuerst die Araber aus. Ihr großer Kalif Harun al-Raschid sandte eine Expedition nach dem Innern aus, um den Ursprung und die Natur des grauen Ambra zu erforschen. Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts finden wir zum ersten Mal einen europäischen Diplomaten auf einer Weltreise. Rom sandte kirchliche Botschafter an die Nachfolger des mächtigen Mongolenfürsten Chinggis Khan. 1246 erreichte die erste päpstliche Gesandtschaft unter Führung des Piano di Carpine die Hauptstadt des mittelalterlichen Herrschers. Waren die ersten Weltreisen meistens auf Anregung und mit tatkräftiger Unterstützung des Staates unternommen worden, so begann man sich im Mittelalter auch schon von privater Seite auf große Fahrt zu wagen. Florentinische und venezianische Handelshäuser schickten ihre jungen Männer in die Wunderländer des Ostens, um Schätze und kostbare Ware herbeizuschaffen. So beschreibt uns Balducci Pigoletti im Jahre 1376 seinen Weg nach Peking, den er im Auftrage eines florentinischen Handelshauses unternahm. Damals gab es dank dem Entgegenkommen der Mongolen bereits einen geordneten Überlandverkehr in jene ferne Gegend. Bedeutend mehr Schwierigkeiten hatte 100 Jahre vorher der junge Marco Polo auf seinen Reisen zu überwinden, bis er mit seinem Vater am Hofe des Großkhans ankam und von dort aus, vom mongolischen Herrscher begünstigt, weite Reisen in die entferntesten Gegenden des chinesischen Reiches unternehmen konnte. Seine zahlreichen Reisen währten insgesamt 24 Jahre, nach deren Ablauf er 1295 mit reichen Schätzen über Sumatra, Ceylon, Tebris und Trapezunt nach Venedig zurückkehrte. Doch bald genügte der lange und beschwerliche Landweg nach den Wunderländern des Ostens dem Ausbreitungstriebe nicht mehr. Wieder galt es den Fortstoß in das Unbekannte, wieder fanden sich kühne Weltreisende, die ihn erfolgreich ausführten. Kolumbus fand nach unendlichen Mühen und Strapazen den neuen Erdteil, den er für das ersehnte Wunderland Indien hielt. Und Vasco da Gama entdeckte nach erfolgreicher Umschiffung Afrikas den Seeweg nach Ostindien. Fernando de Magellan, ein Portugiese von Geburt, unternahm es 1519, nachdem er 5 Jahre in Ostindien geweilt hatte, die westliche Durchfahrt durch den neuen Kontinent Amerika nach Ostindien aufzusuchen. Mit 5 Schiffen und 236 Mann gelangte er an die Mündung des La Plata, passierte die von ihm entdeckte und nach ihm benannte Meeresstraße nach der Südsee, der er den Namen Stillen Ozean gab, entdeckte die Ladronen und Philippinen, fiel aber in einem Gefecht gegen einen eingeborenen Herrscher. Sein Genosse Sebastian del Cano führte das letzte übrig gebliebene Schiff Victoria in den Heimathafen San Lucar zurück. Die erste Weltumsegelung war vollendet. Dem Kaufmann und dem Eroberer folgte bald auch der rein wissenschaftliche Weltreisende. Seine Aufgabe, die entdeckten Länder in ihren geografischen und naturwissenschaftlichen Einzelheiten zu erforschen, ist heute noch nicht völlig gelöst, wenngleich die Pionierarbeit der Wissenschaft auch in diesem Gebiete Erstaunliches geleistet hat. Endlos ist die Reihe der glänzenden Namen, die von den Tagen eines Condamine und Bouguer, eines Alexander von Humboldt, Ross, Franklin, Livingstone, Rolfs, Schlackentweit, Stanley in unsere moderne Zeit führt, da sich die Sven Hedin, Amundsen, Filchner, Nansen, Drygalski den Ehrentitel wissenschaftlicher Weltreisenden errangen. Anders als früher ist die Technik der großen Reisen geworden. Die feinsten Instrumente der Optik verhelfen dem modernen, wissenschaftlichen Weltreisenden zu den exaktesten Resultaten seiner Forschung. Kamera- und Filmkurbelkasten nehmen naturgetreu auf, was früher nur eine flüchtige Bleistiftskizze im Bilde festhalten konnte. Medikamente aller Art und Schutzimpfungen helfen gegen die Krankheiten heißer Länder, wo sonst nur das Chinin Allheilmittel war. Auto und Flugzeug, Eisenbahn und Dampfschiff bringen den Reisenden leicht in sein Operationsgebiet. Bald entstanden neue Typen des Weltreisenden. Schriftsteller und Journalisten wagten sich keck in die entlegensten Gebiete und vermittelten ihre dort gewonnenen Eindrücke aller Art durch Reisebeschreibungen ihren Landsleuten. Der moderne Journalismus schickt seine Sonderberichterstatter gleich Botschaftern in die fernsten Länder. Manch wertvolle Information kulturgeschichtlicher, geografischer und weltpolitischer Natur verdanken wir ihren Unternehmungen. So hat unter anderem der deutsche Journalist Colin Ross erst kürzlich die Ergebnisse seiner Weltreise im Fernen Osten in einem aufsehenerregenden Buch »Das Meer der Entscheidungen« niedergelegt. Der Bereicherung eigener persönlicher Erkenntnisse und der Erfüllung der Reisesehnsucht dienen vielen Weltreisen, die jetzt auch wieder von privater Seite unternommen werden. Leute, die es sich leisten können, finden bequeme Gelegenheit, auf Eisenbahnen, Luxusdampfern und Flugzeugen rund um die Erde zu ziehen. Aber auch der Unbemittelte braucht nicht entsagend, daheim zu bleiben, falls er energisch und unternehmungslustig genug ist, zu Fuß die Erde zu durchwandern. So ist seit dem Jahre 1920 ein junger Monteur aus Hannover über Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal durch Südamerika, dann weiter nach Marokko und das nördliche Afrika nach Deutschland gewandert. Und seit dem Oktober vorigen Jahres befindet er sich wieder auf der Walze durch Österreich und Italien. Allmählich wurde die Umsegelung des Erdballs zu einer Sache sportlichen Ehrgeizes. Im September 1924 sind zwei junge Hamburger Sportsleute mit einer 7-Meter-Touren-Yacht von ihrer Heimatstadt aufgebrochen, um von Hafen zu Hafen, von Insel zu Insel rund um die Welt zu segeln. Die Fahrt soll 4 Jahre dauern. Gleichzeitig hat aber auch ein Franzose von New York aus eine ähnliche Fahrt in einer 9-Meter-Yacht begonnen. Und aufgrund einer Wette sind 2 Holländer aus ihrem Heimatland abmarschiert, um zu Fuß die Welt zu durchstreifen, wobei sie sich ausschließlich durch Absingen holländischer Volkslieder, die sie in Nationaltracht vortragen, unterhalten dürfen. Aber nicht nur Europäer unternehmen derartige Sportleistungen. Im vorigen Herbst brachen von Bombay aus 3 junge Inder auf, um mit gelegentlicher Hilfe des Fahrrads eine Weltreise zu Fuß zu unternehmen. Im Januar 1925 waren sie nach London gelangt und hatten somit schon 12.000 englische Meilen per Rad und zu Fuß zurückgelegt. Jules Vernes braver Phileas Fogg, der seine Reise um die Erde in 80 Tagen nur unter den größten Schwierigkeiten beenden konnte, ist längst geschlagen. Amerikanische Flieger waren es, die in 14 Tagen die ganze Welt im Flugzeug umrundeten. Allmählich wird so eine Weltreise zu einer ganz alltäglichen Angelegenheit, vielfach zur reinen Geschäftssache. Sänger, Schauspieler, Künstler, Ingenieure, Kaufleute werden zu Berufsweltreisenden, ohne dass es ihnen recht zum Bewusstsein kommt, ohne dass sie etwas Besonderes dabei finden. Eine Weltreise hat für viele längst aufgehört, eine Sensation zu sein. Und doch gibt es besonders in den Ländern des alten Europa Millionen von Menschen, deren einzige Sehnsucht es ist, einmal die Welt zu sehen. Leider ist das nur einem kleinen Bruchteil von Könnern und Reichen vergönnt. Denen aber, die durch die Ungunst ihrer Verhältnisse gezwungen sind, daheim zu bleiben, bietet sich ein gewisser Ersatz in dem Besuch des Kinos, die ihnen auf der Leinwand in naturgetreuen, lebenswahren Bildern die Schönheit und Eigenartigkeit der fremden Länder entrollen, deren Boden sie nicht betreten dürfen und besonders in der Lektüre guter Reisebeschreibungen, an denen der deutsche Büchermarkt und unsere Zeitschriften und Tageszeitungen wahrlich nicht Mangel leiden. Lektüre und Kino vermögen es wohl, die Illusion zu wecken, als weile man selbst inmitten jener fernen Gegenden. Bei dem an wunderbaren Überraschungen so reichen Siegeszug der modernen Technik erscheint es aber auch keineswegs ausgeschlossen, dass sich das Reisen so verbilligen lassen wird, dass es auch den Minderbemittelten einst möglich sein wird, an seinen Genüssen und Segnungen teilzunehmen. Hoffen wir, dass eine kommende Zeit Einrichtungen schafft, die es jedem möglich machen, selber zu sehen, selber zu erleben, was er heute nur auf der flimmernden Leinwand erblickt oder in den Schilderungen der Weltreisenden liest.
Wir haben den Globus mit unseren Reiseartikeln schon mehrfach umkreist. Archivmäßig sind wir immerhin von Berlin nach Hamburg gekommen. Und die Weimarer Republik umkreist uns dabei permanent. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.